Moin zu Leben, Sacker Heinz. Den werden wir beim Fußballfan mit Scoop und Sepp. Scoop, wir haben uns so lange nicht gehört. Ich muss jetzt erstmal ganz viel auch erzählen. Aber bevor ich anfange, nochmal vielen Dank. Community Day. Alle, die da waren, war auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Wollen wir quartalsweise immer wiederholen. Also da kriegt ihr immer einige Infos von uns, sodass wir dann immer das, ja, im Turnus machen. Vielleicht dann halt auch immer so Anfang des Quartals. Vielleicht Januar wäre auch gar nicht mal so schlecht. Am ersten, zweiten Spieltag irgendwie sowas. Also im Januar, den ersten, zweiten Spieltag. Also dann nochmal vielen Dank. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann der Scoop, der ist noch unterwegs. Also wirklich unterwegs. Urlaubstechnisch auf dem Schiff. Und da haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass wir den auch noch hier den ganzen Kontakt herstellen. Scoop, bevor du auch wieder wegfahren musst, ja. Oder in einem Pool schwimmen muss oder sonstiges. Erinnert euch nochmal, ich muss ja kurz meinen Monolog nochmal weiterhalten, weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben, damals an die lustigen Bilder, die wir eingefügt haben, als du im Pool warst. Aber davon jetzt nicht mehr. Das heißt, wir werden vielleicht noch andere Themen, Marktwert-Update, wollte ich damit noch sagen, ein bisschen am Montag wieder in alter Umgebung, ein bisschen länger diskutieren. Scoop, ja. Werder Bremen, auswärts gegen Heidenheim. Nach der Länderspielpause wird sicherlich ein sehr interessantes und schweres Spiel.
Ja, moin, lieber User, morgen, lieber Sepp. Schöne Grüße aus Vik, aus Norwegen. Wie gesagt, wir machen gerade eine AIDA-Kreuzfahrt, sind gestartet letzte Woche Sonntag und kommen nächste Woche Sonntag in Kiel wieder an. Und wir waren bisher in Kristiansand, in Bergen und in Vik. Ganz kurz die Anekdote zu Bergen. Die Leute, die uns zuhören, die ein bisschen älter sind und unser Alter oder mein Alter sind, ich gehe ja auf die 50 zu, die können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass wir in der ersten UEFA-Cup-Runde 1998, 99 gegen Brandenbergen fast ausgeschieden sind. Da haben wir das Hinspiel in Bergen 2-0 verloren und das Rückspiel vor 17.000 Zuschauern nach Verlängerung erst mit 4-0 gewonnen. Also nach 90 Minuten stand 2-0 und dann nach Verlängerung 4-0 gewonnen. Torschütze André Wiener und Harald Floh. Und da war ich gestern mit meinem Sohn sogar im Stadion und habe eine Stadionbesichtigung gemacht. So, das aber noch nebenbei. Ich kann mich nur entschuldigen, dass ich am Community Day leider kurzfristig nicht dabei war. Leider privates Ding dazwischen gekommen, da konnte ich das leider nicht mehr canceln, aber der Sepp hat mich ja wahrscheinlich gut vertreten. Deshalb super cool, dass die drei dabei waren und ich hoffe natürlich, dass wir das nächste Mal wieder aufleben lassen und dass ich auch dabei bin. So, jetzt zu der Aktualität, Sepp. Heidenheim, Auswärtsspiel am Samstag 15.30 Uhr. Ich sag mal so, wir haben wohl erst den 6. oder 7. Spieltag haben wir, glaube ich, ne? Genau, den 7. Spieltag haben wir. Und ja, für Heidenheim, die stehen schon mit dem Rücken zur Wand. Wir brauchen auch jeden Punkt. Also da geht schon um viel, sage ich jetzt mal so, am Samstag. Und natürlich, selbst wir wissen alle, was uns erwartet. Kratzen, beißen, kämpfen wird Heidenheim. Die werden jeden Zweikampf einnehmen. Die werden volle Pulle Gas geben. Die werden sich, denke ich mal, nicht hinten reinstellen. Die werden von Anfang zeigen, wer Herr im Haus ist in Heidenheim. Und das Ding wird nicht einfach und das wird so ein Ding, Sepp, da müssen wir halt uns durchbeißen. Also wenn wir da wieder nicht in die Zweikämpfe gehen, wenn wir da wieder unsere liebe Laufbereitschaft nicht zeigen, Sepp, dann wissen wir sofort, was endet. Ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel und wir müssen kratzen, beißen. Personale Situation, ich habe leider noch keine Chance gehabt, heute ins Internet zu gehen, Sepp, da bist du gleich für zuständig. Ich glaube, wir haben bei den Außenverteidigern ein riesengroßes Problem. Oder bin ich da falsch informiert?
Genau, richtig. Ich habe jetzt hier gerade, weil du das erwähnt hast, geguckt, aber ich habe hier mein Trikot leider nicht da. Harald Floh habe ich natürlich als Rückennummer. Ja, also legendär, dass du das nochmal erwähnst. Leider jetzt, manchmal habe ich es auch selber an. Aber das ist am Rande. Genau, Pressekonferenz. Ich hatte natürlich die Möglichkeit, das Ganze mir anzuschauen. Und Isaac Schmidt fehlt wirklich. Da hat er einen Schlag auf den Fuß bekommen, ist er dann auch von der Nationalmannschaft abgereist und hörte sich so vor 2-3 Tagen noch so, naja, mal schauen an. Aber ihr erinnert euch an die Stay-Geschichte, das war ja auch eigentlich nur ein Thema irgendwo fußtechnischer Art und dann ist er irgendwie 6 Wochen ausgefallen, ganz grob. Und ja, es ist ein interessantes Spiel. Der hat aber natürlich, wie du ihn kennst, der Trainer, aus Steffen hat da relativ entspannt auf der Pressekonferenz drauf reagiert und hat gesagt, okay, ja, wir haben natürlich einige Optionen, den einen oder den anderen. Sogar auch mal erwähnt, Juki könnte auch mal auf der linken Seite spielen. Ich glaube, laut Transfermarkt.de hat er da zumindest wenig Einsätze, bis gar keinen Einsatz gemacht auf der linken Seite. Es kann natürlich so eine Geschichte werden, ich will das mal ein bisschen vorgreifen, dass man entweder einer hochzieht aus der U23, ganz jung, weiß ich jetzt nicht, oder vielleicht halt Koulibaly nach links außen schiebt, weil er auch wohl in den U-Teams teilweise auch mal das gespielt hat in der Viererkette. Da könnte man mit Friedl und Pieper spielen. Wäre interessant. Ich weiß nicht, ob Yuki vielleicht wirklich links spielen könnte. Dann könnte ich mir auch die Variante Yuki links, Pieper rechts vorstellen. Aber bei Koulibaly würde vielleicht sprechen, auch ein linker Fuß macht vielleicht dann auch wieder Sinn als Linksaußenverteidiger. Und er wird den Kapitän Friedl wird er einfach in der Mitte lassen, ja, um das Zentrum da zu stärken.
Ja, finde ich echt ganz schwierig, ne, weil du sagst es gerade, er hätte den oder den erwähnt, aber welche Option haben wir wirklich? Lass uns die Option mal besprechen. Du hast ja das, du kannst Koulibaly nach links schieben, schiebst du Luki nach rechts, willst du dann Pieper rechts spielen lassen und Friedl und Koulibaly mit? Also, das sieht schon ganz schön nach, ein Mix aus Unerfahrenheit aus, dann auf jeden Fall, ne? Koulibaly links, definitiv in der Bundesliga noch nie Linksviererkette gespielt. Yuki definitiv in der Bundesliga noch nie Linksviererkette gespielt. Hat Amos Pieper überhaupt schon mal bei uns rechts in der Viererkette gespielt? Kann ich mich jetzt persönlich, glaube ich, nicht.
Aber gut, wir haben ja keine Viererkette mehr gespielt. Wir haben ja immer dann nur Dreier- oder Fünferkette
gespielt. Ja. Okay.
Also von daher hast du recht, aber der war ja schon mal außen irgendwo. Hat er sicherlich schon mal ein Spiel gemacht. Erinnere dich doch daran, dass die in dieser Fünfer, in dieser Dreier-Fünfer-Kombination auch ein Pärchen waren am Anfang. Pieper und
Reise. Ja, okay.
Da hat er aber natürlich einen klassischen Außenverteidiger gespielt, gebe ich dir recht, weil wir auch nie mit Außenverteidigern, also als Viererketten Außenverteidiger gespielt haben.
Ja, und jetzt nochmal das Horror-Szenario. Und jetzt stell dir mal vor, es verletzt sich noch einer. Wir haben auf dieser Position mega, mega Verletzungspech, aber das kann ja immer wieder passieren. Du kommst im Spiel rein, dann verletzt sich wieder einer. Dann haben wir ein riesengroßes Problem. Wen willst du dann auf Außen stellen? Dann, wenn du einen haben willst, der das öfters gespielt hat, dann kannst du ja wirklich nur einen aus der U23 hochziehen, der überhaupt null Bundesliga-Erfahrung hat. Also das ist schon eine krasse Sache. Wir haben schon einen breiteren Kader gekriegt. Ich sag mal so, Sepp, gut, dass wir Yuki und Isaac Schmick verpflichtet haben. Guck mal, wir wollten ja gar keine Außenverteidiger verpflichten. Jetzt haben wir die beiden verpflichtet und trotzdem haben wir da ein Riesenloch jetzt auf einmal. Und das ist schon echt schon krass, was wir da wieder für einen Verletzungspech haben. Aber das geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr, finde ich persönlich.
Ja, bin ich wohl bei dir. Vier ausgefallen, ja, für die Position.
Das ist krass.
Also, was soll man da sagen? Ne? Sowas, ja. Also, glaube ich, auch nie erlebt, dass es jetzt wirklich eine konkrete Position ergibt, wo die dann ja auch nicht ganz so variabel sind, jedenfalls. Ja, krass. Also, was kann man noch machen? Malatini sollte halt auch, glaube ich, fit sein. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, aber kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich vorstellen, dass man den jetzt rechts spielen lässt und halt einen irgendwas bei links konstruiert. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, einfacher, vielleicht mal Koulibaly das eine Spiel rauszunehmen und nach links zu schieben, Pieper reinzuschieben, der wird sich mit Friedl relativ schnell, denke ich, wieder einig sein und den Yuki da einfach zu lassen, weil so viel hin und her in den Positionen ist halt auch schwierig. Ich fand ja damals die Aussage gut vom Horst Steffen, ich glaube nach dem ersten Spiel oder so, wurde er auch mal gefragt, warum dann nicht den Koulibaly weiter nach außen gestellt hatte. Da ging es auch um irgendwas, Positionsumstellung oder was nach dem Frankfurt-Spiel in der Halbzeit, ich weiß nicht mehr genau. Aber er hat gesagt, sozusagen junger Spieler soll jetzt mal erstmal eine Position spielen, aber ich finde, der hat jetzt ja schon einige Spiele gemacht. Denke ich mal, ist jetzt nicht so schlimm, wenn er mal im Außenbereich dann einmal reinkommt und vielleicht ist ja Isaac dann ja nächste Woche schon wieder fit. Genau. Da du jetzt nicht so viel Zeit in der Vorbereitung hast, will ich mal ein bisschen Vorbereitung machen. Ich denke mal, einige Themen wollen wir dann halt am Montag wieder besprechen. Marktwert-Update, wie gesagt, sehr interessant, gab es einige Entwicklungen. Ich will noch ganz kurz erwähnen, wurde natürlich auch wegen Freimarkt gefragt, der geht ja auch wieder los und auch nochmal Thema Boniface, das ist sicherlich auch für uns immer interessant. Aber der, genau, da haben die Kollegen, Reporter, haben danach gefragt, ja, man hört so ein bisschen, also es auch um Ernährungsprogramm und so weiter geht. Da hat der Steffen aber relativ entspannt darauf reagiert und gesagt, naja gut, Ernährungsprogramm ist halt ganz normal, gehört ja zum Alltag dazu, haben wir auch schon im Trainingslager besprochen und ist jetzt also keine Besonderheit. Und hörte sich jetzt aber zwischen den Zeilen bei ihm auch jetzt nicht so an, immer weiter darüber geredet, ne, ihn fitter zu kriegen, ihn stabiler zu kriegen, hat er nochmal was Positives hervorgehoben, dass er mit Čović, als sie reinkam beim letzten Spiel, sich da auch nochmal positiv sozusagen unterhalten hat, also ein paar positive Dinge erwähnt. Aber Scoop, es hört sich für mich an, dass er weiterhin kein Startelf-Kandidat ist. Und ja, keine Ahnung, was die da jetzt gemacht haben. Der hat, glaube ich, vielleicht eine oder zwei Trainingseinheiten bis dato gefehlt überhaupt. War jetzt ja auch da, weil er natürlich jetzt nicht bei der Nationalmannschaft ist. Und ja, also eine interessante Personalie. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja, Thema Bonifeld wird uns die ganze Saison verfolgen, sage ich jetzt mal so. Und leider muss ich wieder, ich polarisiere gerne und ich bin ja gerne überspitzt, leider muss ich ja bisher sagen, dass ich ja recht hatte mit meiner Aussage, dass ich den Transfer nicht positiv finde. Mehr sage ich dazu nicht.
Also sehr gut, dass du da mehr nicht sagst. Deswegen machen wir mal entspannt weiter. Ganz kurz zu der Statistik. Wir haben insgesamt 10 Spieler gegen Heidenheim gemacht. Mit allen Bereichen, die es dazu gibt, hier laut Kicker-Statistik. Und wir haben eine echt negative Differenz hier. Wir haben nämlich 4 Niederlagen bei 3 Unentschieden und bei 3 Siegen. Wobei die Siege jetzt einmal im DFB-Pokal waren, einmal in der zweiten Liga und halt letzte Saison, der letzte Spieltag. Aber halt schon auch 4 Niederlagen. Relativ viel, wie ich finde. Und die Heidenheimer sind jetzt, was ich glaube, ich vorhin schon mal erwähnt, jetzt auch nicht in einer absoluten Topform, aktuell Tabellenletzter. Haben nur gegen Augsburg 2-1 gewonnen. Zuletzt dann gegen Stuttgart 1-0 verloren. Und davor auch beim HSV 2-1. Aber sicherlich nicht einfach zu bespielen. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie diesmal etwas schwächer sind, was ihre Laufleistung angeht, als sonst bei den Saisons. Aber ein unangenehmer Gegner, Platz ja weiterhin, das Stadion ist klein. Und ja, das ist ja gesagt, es kommt auf die Leidenschaft, denke ich mal, an. Und wenn man gesehen hat, wie Nordirland gespielt hat gegen Deutschland und wie die Fans abgegangen sind da und die Mannschaft auch gelaufen ist, ja, das braucht man. Ja, ich denke nicht, dass man jetzt mit spielerisch 1, 2, 3 und Hacke vorankommt, sondern hier muss schon einiges passieren, damit wir da die Punkte holen.
Ja, definitiv. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also die werden gerade zum Beißen, die brauchen jeden Punkt. Der sympathische Trainer Schmidt wird die richtig heiß machen, auf jeden Fall vor eigenem Publikum. Und du hast die Statistik genannt. Wir haben da bisher nie gut ausgesehen, außer am letzten Spieltag. Da war Heidenheim aber schon fest in der Relegation. Für die ging es sozusagen gar nichts mehr. Ich denke auch, da haben sie sich ein bisschen für die Relegation geschont, in Anführungsstrichen. Für uns ging auch nichts mehr. Wir konnten frei ausspielen. Und das wird ein ganz, ganz schweres Spiel für Werder, definitiv. Und nochmal, es muss über den Kampf, über die Bereitschaft, dass es wehtut, über die Zweikampfstärke, über die Laufbereitschaft, über die Körpersprache. So müssen wir da am Samstag mindestens einen Punkt holen. Also der Niederlage wird schon wehtun. Beim Tabellenletzten tut eine Niederlage immer weh.
Ja, sehr gut, dass du es erwähnst. Ich will direkt nämlich mit dir über was reden. Vorher vielleicht mal für euch die Tabelle. Aktuell nach 6 Spieltagen sind wir bei 7 Punkten minus 5 Tordifferenz und Heidenheim schon erwähnt, Tabellenletzter, 3 Punkte minus 7. Also die kriegen auch immer einiges rein an Toren, schießen auch relativ wenig. Und wir sind nach Frankfurt natürlich mit 14 Gegentoren da auch absolute Spitze. Und zwar, es gibt ganz interessant, die Spiele jetzt bis zur nächsten Länderspielpause, weil die irgendwie diese Pausen, die nerven auch so ein bisschen, dass die da dauernd sind ja wieder 4 Spiele. Und wir spielen gegen Heidenheim, wir spielen gegen Union Berlin, wir spielen gegen Wolfsburg und gegen Mainz. Interessanterweise alles Mannschaften, wir sind gerade auf Tabellenplatz 12, die unter uns stehen. Tabellarisch, für den Moment.
Krass, okay, das ist ja, ich hatte, ich sag mal so ganz abrupt gesagt, alles Mannschaften auf Augenhöhe, wo du eigentlich die Punkte holen musst. Ne? Du sagst, die 4 Spiele sind 12 Punkte, also meiner Meinung nach Minimum 6 Punkte müssen da drin sein. Aber es ist echt sehr interessant, dass die aktuell alle unter uns stehen in der Tabelle. Ist ja krass. Okay, hätte ich nicht gedacht.
Ja, genau. Ich wollte jetzt genau darauf aus, was du gesagt hast. Und ich bin sogar der Meinung, unabhängig davon, dass du vielleicht sagst, okay, Wolfsburg oder Mainz spielt ja sogar europäisch. Ich glaube, wir dürften maximal ein Spiel aus meiner Sicht verlieren. Und du hast jetzt 6 Punkte gesagt. Ich glaube aber, man braucht schon einiges mehr. Ich würde jetzt mal sagen, wir müssen schon auf 9 Punkte kommen.
Doch, okay. Das wäre natürlich überragend. 9 Punkte wäre überragend.
Ja, als Beispiel Heidenheim, ne? Das sind ja auch nur 4 Punkte Abstand zu uns. Ja, und wenn du in der Phase jetzt nicht weiterhin Punkte holst, bist du ja nachher dann ganz schnell hinten drin. Das ist ja ganz klar. Da hast du 10 Spieltage und hast dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Punkte oder so, ist halt ein bisschen wenig. Ne?
Ja, bin ich natürlich bei dir. Also, ich sag, dann revidiere ich mir gesagt, mindestens 6 Punkte, bist du dann einverstanden.
Ja, bestimmt, genau. Schreibt auch gerne mal bei euch rein, was ihr so meint für diese vier, für die vier Spiele, was man so mindestens holen soll, irgendwo zwischen 1 und 12. Wäre sicherlich mal interessant, wie da eure Meinung ist, weil die Mannschaften sind alle nicht gerade in Topform, da muss man schon was gucken und du hast es ja schon erwähnt, aus meiner Sicht auch, du darfst natürlich jetzt nicht verlieren. Das wäre richtig extrem. Dann bist du wieder voll im Abstiegskampf drin. Der ist ja jetzt auch noch nicht behoben, der Abstiegskampf. Aber dann würdest du dir, glaube ich, wieder viel zu zunichte machen. Und ich glaube, ich habe das so bei Horst Steffen auch rausgehört, weil er auch gefragt wurde mit dem Arbeiten, mit dem Team und so weiter. Und für den ist ja als Trainer auch was Neues, dass so viele Spieler Nationalspieler sind und halt alle weg sind. Und ich glaube, dass er halt seine Abläufe im Endeffekt in dieser spieltagsfreien Zeit auch gar nicht gut optimieren kann. Das heißt, er braucht wirklich schon länger, um vielleicht Fortschritte zu machen. Und dann kommt ja wieder die Pause. Ja, ist vielleicht auch bei ihm erstmal so das erste halbe Jahr eine kleine Umstellung, wenn du als Trainer vorher sozusagen immer alle Spiele hattest in den Pausen, mehr oder weniger. Aber jetzt sind wir mit U-Mannschaften und so weiter und so fort doch relativ die meisten halt auch preisen. Also eine spannende Geschichte, wie sich das entwickelt. Aber das sind jetzt hier, hatten wir glaube ich aber auch schon vorab erwähnt, wirklich sehr wichtige Spieltage und irgendwie, Scoop, kommen wir halt aus diesem ganzen Thema wieder raus. Es ist wieder ein wichtiges Spiel. Davor war es ein wichtiges Spiel, davor war es ein wichtiges Spiel. Und ja, man sieht einfach, wir müssen noch einiges an Punkten holen, um erstmal sauber dazustehen.
Definitiv sind das aber vier Gegner, wie ich es gerade schon gesagt habe, die auf Augenhöhe sind, wo du nicht die Punkte schon vorher herschenkst. Wenn du gegen Bayern spielst, gegen Dortmund spielst, sagst du, okay, alles klar. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Riesenüberraschung. Aber das sind halt jetzt die Gegner, nochmal, Augenhöhe. Da musst du punkten, da geht kein Weg dran vorbei.
Ja. Dann lass uns mal zur Aufstellung gehen. Ich glaube, ach genau, Backhaus hat auch wieder mittrainiert. Genauso wie Stay. Also wir können erstmal davon ausgehen, dass beide fit sind. Im Notfall bei Backhaus wäre dann ja Hein da. Von daher kann man jetzt mal erstmal sagen, dass er wieder startet. Muss man aber noch ein bisschen abwarten. Kann sich also auch nochmal ändern bis kurz vor Anpfiff.
Sepp, ich fall dir mal sofort ins Wort, ne? Ich bin ja gerade im Urlaub, ne? Und ich habe ja nicht so viel Zeit, aber ich würde gerne eine Torwart-Diskussion aufmachen. Und da, wie gesagt, wir sind hier da, um unsere Meinung preiszutun, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und jeder Werder-Fan hat seine eigene Meinung, wie ich auch meine eigene Meinung habe. Es ist schön und gut, dass Horst Steffen sagt, Mio Backhaus ist meine Nummer eins. Aber nach den letzten beiden Leistungen würde ich es begrüßen, wenn der Hein weiterhin Tor spielen würde, schon alleine, weil ich gegen Pauli selber im Stadion war und nicht nur das gesehen hat, was im Fernsehen passiert, sondern das gesehen hat, was auf dem gesamten Platz passiert, wie sicher er mit dem Fuß ist und so weiter und so fort. Aber nochmal, es ist eine Diskussion. Wenn ein Trainer sagt, Mio Backhaus ist meine absolute Nummer eins, dann muss er das natürlich durchziehen. Aber meiner Meinung nach, Sepp, wir beiden waren früher selber Torhüter. Deshalb können wir das ja hier so schön besprechen. Also ich würde Hein als Nummer 1 am Samstag in Heidenheim begrüßen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich fordere nicht, ich würde es begrüßen.
Okay. Er hat sich sicherlich auf der Pressekonferenz ja noch so ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Ja, man könnte jetzt, glaube ich, das eine Spiel, weil du es begrüßen möchtest, noch auf eine nicht auskurierte Verletzung schieben. Aber spätestens danach wird es dann der Mio sein, weil das Thema, glaube ich, jetzt nicht diskutiert wird. Aber wie gesagt, wenn er dann wieder spielt und macht jetzt, sagen wir mal, zwei schwere Patzer, werden wir auf jeden Fall die Diskussion schon beim ersten Patzer wieder aufmachen. Ist einfach so. Macht gehört auch dazu, weil natürlich auch alle anderen Fans darüber diskutieren. Und viele haben ihn ja auch schon gesehen oder auch mal meine darüber geschrieben, war er selber im Stadion. Ich glaube, es ist halt so eine Ausstrahlungssache. Und das war halt das Problem, dass bei Werder der eine Saison jetzt ja auf der Bank rumsaß und da nicht arbeiten konnte an der Ausstrahlung. Und ja, werden wir sehen. Ich glaube es jetzt nicht. Ich denke, dass er fit genug ist und dass dann halt er auch spielt im Mio.
Okay.
Genau, Abwehrreihe können wir uns, glaube ich, erstmal einigen, dass wir vielleicht Koulibaly dann nach links schieben und Pieper dann in die Mitte und der Rest ist halt Friedl und Yuki. Da gehen wir wieder im Mittelfeld davon aus, dass Lean und Stay dann wieder fit ist. Dann Puertas wahrscheinlich. Ich sag jetzt mal in so einem Dreier-System, vielleicht Lean, ganz klarer Sechster und dann die anderen beiden so leicht versetzt. Puertas vielleicht etwas offensiver. Dann Bangula auf der Außenbahn und ansonsten würde ich auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Offensive die gleiche ist wie gegen Pauli, sogar dass wieder Romano vorne spielt und Justin auf der Seite. Oder für Justin Grüll. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass der Justin dann wieder spielt.
Also Mittelfeld gehe ich natürlich mit dir komplett konform. Das weißt du auf jeden Fall. Weiß nicht. Justin, 2 Tore, ja. In Frankfurt ein Tor gemacht, in Gladbach ein Tor gemacht, ja, wissen wir. Aber diese Leistung an sich nicht so toll. Ich glaube aber, dass der irgendwie ein Horst-Steffen-Freund ist, weil er immer wieder eine Chance beim Horst-Steffen kriegt. Ich würde, der Grüll kommt von der Nationalmannschaft. Weißt du, zufälligerweise hat er Nationalmannschaftseinsätze gehabt für Österreich, weißt du wahrscheinlich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Also ich, wie gesagt, ihr merkt, ich bin nicht gerade der Justin-Fan in der Hinsicht. Deshalb würde ich doch lieber eher den Grüll sehen, weil er halt auch läuferisch auch nach hinten arbeitet und so weiter und so fort, was der Justin ja fast gar nicht macht. Und dann würde ich Romano nach hinten ziehen und Grüll als Spitze. Also Sepp, ich habe keinen Bock mehr darauf, Romano als Spitze zu sehen. Ich habe auch keinen Bock darauf, Justin zu sehen. Deshalb sehe ich das ein bisschen anders. Ich würde Justin rausnehmen, Romano nach hinten ziehen und Grüll als einzige Spitze.
Ich habe mal nachgeguckt, zumindest gegen Rumänien, wo die 1-0 verloren haben, hat er nicht gespielt. Grüll. Ja, ich kann die Sachen verstehen, aber ich glaube, dass der Horst Steffen auch jetzt nachher wieder in diesen kleinen Langweilmodus übergeht und halt immer sehr ähnliche Aufstellungen.
Obwohl er dann nicht der Typ für war. In Elversberg hat er auch viel rotiert, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Und die hatten ja immer nur ein Spiel die Woche, da hat er wohl auch viel rotiert. Und wie gesagt, aber das liegt wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, dass ich einen Justin zurzeit nicht sehen kann, daran liegt es wahrscheinlich. Und er kommt, ich weiß gar nicht, hat er in Frankfurt von Anfang an gespielt? Weiß ich nicht, aber in Gladbach macht er das Tor als Einwechselspieler, ne? Vielleicht ist Justin auch als Einwechselspieler, wenn die gegnerische Abwehr müde ist, effektiver, als wenn er von Anfang an spielt. Also kann ich mir durch seine Schnelligkeit, würde ich ihn vielleicht bringen, wenn die Abwehrreihe von dem Gegner müde ist. Und also ich würde Justin eher als Einwechselspieler sehen, definitiv.
Gerne mal eure Meinung dazu, auch einen Kommentar, Like da lassen natürlich. Gerne auch mal eine Kanalmitgliedschaft, würde uns auch immer freuen, um hier das Ganze zu unterstützen, damit wir auch hier noch die Seebrücke verbinden können bis zum Scoop hier, wenn wir ein paar Seekabel legen. Das sind halt immer so Diskussionen. Das war ja sowieso, Romano war vorne, vorher war Grüll am Anfang vorne, dann war Justin mal in der Spitze. Also da wird sich irgendwie das ganze Thema drum drehen. Interessant ist ja dann, wollte Weiser irgendwann mal wieder zurückkommen. In Anführungsstrichen, in guter Verfassung ist er ja auch eigentlich eher da für die Offensivposition gesetzt. Dann wird es ja spannend für die anderen Leute. Weil Bangula, ja, als 10-Millionen-Transfer oder noch mehr, ist ja mehr oder weniger auch schon der Gesetz, hat auch die meisten Assists bisher, bringt ja auch so eine gewisse Qualität mit rein. Da wird es ganz schön eng. Von daher, all diese Themen sind halt ja auch etwas, ich glaube, das hatten wir beim Community Day auch nochmal besprochen oder halt vorher auch mal gefragt, die Frage, ob wir diesen Mittelstürmer-Typen überhaupt halt wirklich so brauchen, wenn die nachher sowas immer nur so eine verkappte 9 spielen lassen. Aber wir werden es sehen. Gerne mal eure Meinung dazu. Bleibt sicherlich da spannend, aber ich sehe es halt immer nur auf 2 Positionen. Also Linksverteidiger wird sicherlich interessant und halt von mir aus da Diskussion Justin oder Grüll. So. Tipps, Scoop. Müssen wir auch haben.
1-1 Torschütze Grüll.
Nee, sowas machen wir nicht. Wir gewinnen 2-0. Und zwar erstes Tor von Grüll, zweites endlich mal von Boniface, weil der reinkommt und der kommt nach 60 Minuten, also zur 60. Minute rein, dass man eine halbe Stunde spielt oder 35 Minuten mit Nachspielzeit. Und der macht das dann endlich hier trotz der ganzen Diskussion. Sieht man das dann mal, dass er da durchzieht. Das wäre jetzt mein Tipp.
Ja, hoffentlich hast du recht. Aber wir sind 2 Punkte mehr als bei meinem Tipp. Definitiv.
Genau, schreibt auch eure Tipps mal rein. Dann will ich euch noch informieren. Frauenfußball, Derby gewonnen, die Mädels gegen den HSV. Aktuell Tabellenplatz 6, nach 6 Spieltagen auch, 10 Punkte. Und jetzt geht's auswärts nach Frankfurt. Die Frankfurter sind Tabellen-7. Mit 9 Punkten. Also ein sogenanntes Duell auf Augenhöhe. Und bei der U23 ist kleines Nordderby, müsste es dann sein, gegen Hannover 2. Und auch schon wieder Duell auf Augenhöhe. Hannover 2 ist gerade 7., wir sind 8., beide 18 Punkte.
Ich schüttel die ganze Zeit den Kopf nochmal. Ich habe gerade zur falschen Zeit den Kopf geschüttelt. Liebe User, also die Damen überragend. 2-0 vor 37.000 Zuschauern. Muss ja ein Mordserlebnis gewesen sein. Ich habe es nur gelesen. Also die Mädchen, sag ich schon, die Frauen waren ja total begeistert und möglich. Richtig geil. Dann noch Nordderby, 37.000. Richtig, richtig cool. Aber den Kopf habe ich leider geschüttelt wegen unserer U23. Das hast du ja verschwiegen, Sepp, dass die 6-2 gegen den HSV verloren hat. Und das geht natürlich gar nicht. Deshalb nochmal, also die müssen jetzt natürlich wieder Wunden lecken und jetzt gegen Hannover natürlich einen Sieg raushauen, damit die Niederlage gegen HSV nicht irgendwie einen Negativtrend hier hat. Aber 6-2 gegen den HSV, also Sepp, ich bitte dich.
Hast du recht, wollte ich lieber mal nicht erwähnen, genau, der HSV 2, also gerade eben 14. 14 Punkte, wie ich gerade eben erwähnt, wir 18. Soweit im Endeffekt von uns. Wir können dann ausführlicher nach dem Spiel beziehungsweise am Montag wieder mit euch sprechen, wenn das nochmal alle wieder an Land sind, nicht auf dem Schiff. Ist sicherlich auch ein bisschen einfacher. Genau, und dann geht's auch wieder weiter demnächst wieder mit den Zetteln und so weiter und so fort. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. War jetzt echt eine lange Pause von guten anderthalb Wochen. Ja, genau. Zeit vergeht schnell. Und wir haben ja noch einiges vor, wir sollen ein paar Spieltage durchbringen. Wir sind dann bis kurz vor Weihnachten unterwegs und dann geht's ja auch relativ schnell im Januar auch weiter. Von daher gibt's einige Themen. Und ja, freut uns natürlich, wenn ihr reichlich Zuspruch da lasst. Gerne Kommentare liken und alles Mögliche. In dem Sinne, euch eine schöne Woche noch, einen guten Freitag, ein geiles Spiel am Wochenende. Scoopt ihr noch einen schönen Urlaub auf dem Schiff. Und ich gehe jetzt mal mein Harvard-Flo-Trikot noch mal suchen. Für die nächste Aufnahme in diesem Sinne. Ciao, ciao.
Ja, dann will ich noch eine Anekdote erzählen von meiner Kreuzfahrt. Kristiansand gehen wir vom Schiff. Rechte Seite sofort eine Laterne, wo ganz viele Sticker dran waren. Und was sehe ich da? Ein Sticker vom SV Werder Bremen, so ein Kristiansand. In diesem Sinne, Werder ist in ganz Europa, auf der ganzen Welt vertreten. Lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.